die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist.
Auf Ihren Vorschlag, Herr Bundeskanzler, ernenne ich gemäß Artikel 70 Absatz 1 des BVG Andreas Babler zum Vizekanzler und zum Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Beate Meinl-Reisinger zur Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten. Wolfgang Hartmannsdorfer zum Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Christoph Wiederkehr zum Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Und Sie haben eben Bundespräsident Alexander Van der Bellen gehört und einen Auszug aus der Angelobung. Denn ja, wir haben eine neue Bundesregierung. Und zwar etwa 5 Monate nach der Wahl. Und zumindest bei der Angelobung sah es so aus, als könnten die Mitglieder miteinander. Aber man darf ja nicht vergessen, der Schein kann schnell einmal trügen. Und es war ja auch nicht immer so. Immerhin ist der erste Versuch von Türkis-Rot-Pink kläglich gescheitert. Wie die Parteien nun ihre Grabenkämpfe überwunden haben und wer mit wem kann, erklärt mir gleich mein Kollege Klaus Knittelfelder aus unserem Innenpolitik-Ressort. Klaus, die Regierung steht, aber das sagt wenig über die Stabilität und die Arbeitsfähigkeit von dieser aus. Es hat ja viel damit zu tun, wie die Menschen miteinander können. Ich fange jetzt mal einmal gleich mit einer der umstrittensten Personen an, nämlich Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ. Dem Vernehmen nach sind die Verhandlungen des ersten Versuchs der Regierung ja vor allem an Andreas Babler gescheitert, beziehungsweise Neo-Chefin Beate Meinl-Reisinger konnte ja nicht wirklich mit ihm. Haben die zwei ihre Konflikte jetzt gelöst oder wie läuft das mit den beiden?
Naja, ich glaube, die Geschichte ist nicht ganz so einfach, wie sie da im Jänner dargestellt wurde, nämlich, dass das so, wie die Neos im Nachhinein gesagt haben, daran gescheitert sei, dass Andreas Babler ein, ich zitiere, cholerischer Sprengmeister sei. Jetzt ist das Verhältnis sicher nicht leicht gewesen und das sind die ideologischen Unterschiede naturgemäß zwischen der Chefin einer liberalen Partei und dem Chef einer nach links gerückten Sozialdemokratie sehr groß, sodass sie dem mal inhaltlich sehr schwer tun. Ich glaube aber, dass in die Person Babler, was heißt ich glaube, ich habe versucht mich umzuhören, damals wie jetzt, wieso es damals so schwierig war und wieso das jetzt besser geht und eine ganz so große Rolle wie Andreas Babler persönlich in den Verhandlungen zugeschrieben wurde im Nachhinein, um das Scheitern zu erklären, hat er möglicherweise gar nicht gehabt. Insofern ist das Verhältnis natürlich nicht einfach gewesen. Aber eben, das darf man, glaube ich, jetzt nicht überbewerten. Es haben merklich die drei Parteichefs einen sehr pragmatischen Zugang zueinander gefunden. Sonst hätte man diese Verhandlungen auch nicht abgeschlossen. Und ganz so schlimm kann es Beate Meinl-Reisinger auch nicht finden, mit Andreas Babler in einem Raum zu sitzen, weil sonst wäre sie nicht nach dem Scheitern der blau-türkisen Verhandlungen ja auch von sich aus auf die zwei anderen Parteien zugegangen, um zu sagen, sie stünde dann, wenn die ihre Differenzen mal aus dem Weg geräumt haben, auch wieder zur Verfügung für drei Koalitionsverhandlungen.
Das heißt aber auch, die Stimmung zwischen Stocker und Babler ist durchaus arbeitsfähig.
Ja, sonst würden die, glaube ich, jetzt nicht miteinander koalieren. Also das ist natürlich auch sehr schwierig gewesen, das Verhältnis Stocker-Babler, über das man, muss man auch zu diesem Zeitpunkt sagen, noch sehr wenig weiß. Also das muss man jetzt mal abwarten, wie das genau abläuft. Aber man muss ja auch bedenken, die großen Aufeinandertreffen, die ganz schwierigen Konflikte, die hat ja nicht Christian Stocker mit Andreas Babler gehabt, weil als der erste Versuch von Türkis Rot-Pink verhandelt wurde, war Christian Stocker nicht an der Spitze der ÖVP. Das heißt, was da persönlich zwischen den beiden abläuft oder nicht abläuft, kann man, wie gesagt, sehr schwer einschätzen. Aber es ist jedenfalls mal nicht so, dass die sich nach einem Bruch im Jänner wieder zusammenfinden mussten, weil die saßen einfach fast nie, meines Wissens, gemeinsam am Verhandlungstisch.
Das heißt, die großen Brüche haben dann eigentlich zwischen Nehammer und Babler natürlich stattgefunden.
So ist es überliefert, ja.
Andreas Babler ist ja sowieso in diesem ganzen Prozess ein bisschen ein Phänomen. Er hat sich überraschend oft in den Verhandlungen durchgesetzt, obwohl er ja eigentlich auch intern sehr, sehr umstritten ist oder eigentlich intern sehr, sehr mächtige Gegner hat, nämlich die Wiener SPÖ. Und die wollte ja zum Beispiel den Wiener Stadtrat Peter Hanke als Finanzminister und den Niederösterreicher Sven Hergovich als Infrastrukturminister. Jetzt wissen wir, es ist komplett anders gekommen. Andreas Babler hat den linken Ökonom Markus Materbauer als Finanzminister installiert. Peter Hanke ist Infrastrukturminister. Ja, Also er hat irgendwie politische Realitäten geschaffen. Die Frage ist, wie hat er das geschafft und hat er damit jetzt auch diese internen Grabenkämpfe, die die SPÖ die ganze Zeit beschäftigen, beendet?
Ich fange mit dem Schluss an, nach allem, was man so aus der SPÖ hört, nein, hat er nicht, weil die Flügel der Partei, die da jetzt irgendwie zurückstecken mussten, die da jetzt in diesem Gezerre, ist jetzt sprachbildlich wirklich ein Blödsinn, aber sagen wir einfach, den Kürzeren gezogen haben, die haben das ja nicht vergessen. Also das ist jetzt die Stimmung zwischen den Flügeln in der SPÖ ist jetzt nicht unbedingt besser. Was man allerdings sagen muss, du hast das in der Frage, finde ich, sehr schön zusammengefasst, ist, dass in diesem, ich sage jetzt einmal, SPÖ-Machtkämpfen, die es einfach dort seit Jahren gibt, jetzt das erste Mal Babler an wirklich, ich sage jetzt einmal, oder seinen vielleicht größten Erfolg gefeiert hat, indem er seinen Wunschkandidaten als Finanzminister durchgebracht hat. Das ist einfach das wichtigste Ministerium für die SPÖ in dieser Regierung, mit dem Effekt, dass er den Wunschkandidaten der Wiener SPÖ für das Finanzministerium ins Infrastrukturministerium unterbringen konnte, was wiederum zur Folge hatte, eben dass Niederösterreichs SPÖ-Chef Hergovich nicht Infrastrukturminister werden konnte, weil es gibt nur einen Infrastrukturminister, womit er irgendwie zwei potenzielle Nachfolgekandidaten mit einer machtpolitischen Handlung irgendwie da behandelt hat. Und wenn man sich ein bisschen umhört, wie er das gemacht hat und wie er seine Interessen so gut durchgebracht hat, einmal parteiintern, wird meistens erklärt, dass er erstens einmal eine taugliche Allianz mit der Gewerkschaftsspitze haben dürfte. Die ist ja auch in der Personalverteilung, wenn man sich das anschaut, alles andere als leer ausgegangen. Stichwort Sozialministerium. Und er hat angeblich, heißt es, einfach sehr gut ausgesessen, die ganzen Querelen und die ganzen Auseinandersetzungen, die es da gab, beziehungsweise gibt es Leute in der SPÖ, die sagen, Babler, er hätte ein bisschen darauf spekuliert, dass die Wiener SPÖ und die niederösterreichische SPÖ und andere nicht zum Äußersten gehen und nicht das so weit eskalieren lassen. Und insofern hat er jetzt, wie man sieht, seine Wunschkandidaten weitgehend da durchgebracht. Und auch, es ist ja nicht alles nur immer innerparteilich, auch wenn man sich dem medial immer wieder zuwendet. Das ist ja auch, was das Verhandlungsergebnis betrifft, aus Babler Sicht auch interessant, dass die SPÖ bzw. ihm gelungen ist, sehr vieles, was ÖVP und NEOS haben wollten, abzuwehren, Stichwort Pensionsreform. Obwohl man auch da natürlich wieder dazu sagen muss, relativierend, dass die großen Babler-Vorhaben, mit denen er vor 1,5 Jahren um den SPÖ-Vorsitz geworben hat, nämlich Arbeitszeitverkürzung, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, die finden sich nicht in diesem Regierungsprogramm.
Mhm. Wenn du vorher gemeint hast, die Wiener SPÖ war nicht bereit, zum Äußersten zu gehen, dann reden wir da sicherlich auch im Hinblick auf den Wiener Wahlkampf, weil ich meine, die werden jetzt was Besseres zu tun haben, als ihre eigene Bundespartei anzuzünden, wenn sie gerade versuchen, die Wiener zu überzeugen, ihnen die Stimme zu geben.
Was du sagst, klingt sehr logisch.
Gut, wir bleiben bei der SPÖ. Bleiben wir jetzt bei Markus Matterbauer. Der ist ein absolut linker Ökonom. Und per Definition müsste er ein rotes Tuch für NEOS und Türkise sein. Und ich frage mich halt einfach, das Finanzministerium ist einfach strategisch das wichtigste Ministerium. Und jetzt sitzt da ein linker Ökonom. Wie soll das funktionieren? Also da sind ja eigentlich die großen Scharmützel in der Zusammenarbeit einfach vorprogrammiert. Oder ist das einer, der alles so gut ins Boot holen kann?
Das wird man, glaube ich, erst sehen, wie er es anlegt, weil Markus Matterbauer natürlich bisher keine Regierungsfunktion innehatte. Das heißt, wir können jetzt eigentlich ad hoc schwer abschätzen, wie verbindend der ist, wie sehr die reine Lehre gewillt ist, durchzudrücken oder ob er da ein konsensorientierter Großkoalitionär plötzlich ist, das weiß man schlichtweg nicht, das wird man erst sehen. Die Frage hat, finde ich, das sehr gut beschrieben, dass er tatsächlich bei einigen Leuten, bei ÖVP und NEOS ein rotes Tuch ist und die waren etwas konsterniert angesichts dieser Personalentscheidung. Da hätten sich manche offenbar eher einen verbindlicheren Großkoalitionär erhofft. Ich nehme auch an, Hanke wäre sowas nach Ansicht der ÖVP gewesen. Es war auch Andreas Schiede im Gespräch, der hat auch schon unter großen Koalitionen da die Regierungskoordination einmal inne gehabt. Da hätten wir auch gewusst, auf was man sich einlässt. Das weiß man jetzt bei Matterbauer nicht, was aber nicht heißt, dass man jetzt schon damit rechnen muss, dass der demnächst die Regierung sprengen wird. Das hängt, wie gesagt, einfach davon ab, wie er es anlegt. Und ich nehme nicht an, dass man jemanden in die Bundesregierung holt, ohne vorher abzuchecken, ob der überhaupt ein Interesse hat, dieses Projekt mit anzugehen. Also mal schauen, ob das wirklich alles so wird, wie da manche das befürchten. Und was die ideologische Ausrichtung betrifft, ist es eigentlich aus Sicht der Bubble SPÖ nur stimmig, da jemanden mit einer Zuschreibung zu wählen, die sehr weit links im politischen Spektrum verortet wird.
Wie sieht es denn sonst in der Regierung aus? Wer kann eher gut miteinander und wer eher schlecht? Weiß man da schon irgendwas? Es sind ja trotzdem auch neue Gesichter dabei.
Das weiß man schlichtweg zum jetzigen Stand noch nicht so richtig, und zwar aus einem relativ simplen Grund. Meines Wissens haben die wenigsten dieser Regierungsmitglieder bisher miteinander gearbeitet. Ich wüsste jetzt nicht, was zum Beispiel, wo die großen Anknüpfungspunkte sind, zum Beispiel zwischen einem Generalsekretär in der Wirtschaftskammer und einer Vizepräsidentin am Verwaltungsgerichtshof. Also da sind sehr viele Leute auch dabei, die neu in Regierungsämtern sind und die eben bisher wenig Berührungspunkte hatten. Welche Allianzen sich daraus ergeben und welche Allianzen, Freundschaften und Bündnisse, das wird man, glaube ich, erst in den nächsten Monaten sehen. Was man weiß, ist, dass eben an der Spitze zum Beispiel von NEOS und ÖVP, das schon von einem gewissen Wohlwollen getragen ist, hört man immer wieder, da ist auch das Klima sehr gut. Da gibt es auch schon viele Vorarbeiten personeller Natur. Der ÖVP-Clubchef August Böginger zum Beispiel ist jemand, der, glaube ich, in andere Parteien sehr gut schon vorgebaut hat, was persönliche Allianzen und Arbeitspartnerschaften betrifft. Also es gibt das schon. Wie sich das dann genau entwickelt, wird man sehen. Und auch inwieweit zum Beispiel jemand wie Staatssekretär Sepp Schellhorn von den NEOS, wie angriffig der das anlegen wird, ob er das machen wird wie in der Opposition, ob er das irgendwie stilistisch ein bisschen umstellen wird im Umgang mit den Parteien ÖVP und SPÖ, wird man alles sehen, wäre unseriös, das jetzt irgendwie prognostizieren zu wollen.
Aber am Ende vom Tag, glaube ich, hat es wirklich trotz allem viel damit zu tun, wie man einfach persönlich miteinander kann.
Schon auch, ja. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das oft, es klingt zu einfach, aber wir machen den Job jetzt auch alles schon ein bisschen länger und es fällt immer wieder auf, dass schon, wenn die persönliche Basis da ist, können politische Gegensätze offenbar sehr viel leichter überwunden werden und ist es dann auch möglich, irgendwie eine stabile Regierungszusammenarbeit zu entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur davon abhängt, wie man sich persönlich versteht, aber nach allem, was einem Politiker über die Jahre so berichten, ist es schon ein wichtiger Teil des Ganzen, dass es eine persönlich funktionierende Gesprächsbasis gibt und dass man sich irgendwie halbwegs anschauen kann.
Die Regierung hat jetzt 7 Staatssekretäre und die gehören jetzt zwar nicht offiziell zur Regierung dazu, müssen aber trotzdem offiziell ernannt werden. Also ja, sie zählen. Warum braucht es diesmal so viele?
Das musst du die Bundesregierung fragen. Richtig nachvollziehbar ist es nicht und das ist ja auch nach außen hin, macht es ja wirklich zum Staat kein gutes Bild. Und ich glaube, diese Metapher ist jetzt die letzten Tage überall durch die Gegend gegeistert, die Regierungsbank im Nationalrat zu klein wird, weil da bisher nur 18 Plätze waren und mit 21 Mitgliedern, also sprich mit 21 Menschen, die entweder Minister, Kanzler oder Staatssekretär sind in der Bundesregierung, ist das schlichtweg zu klein geworden. Da tut eine bauliche Veränderung Not. Das ist etwas, was du einfach zum Regierungsstaat, glaube ich, nicht unbedingt haben möchtest. Insofern verstehe ich es nicht, dass da also aus PR-Sicht einmal prinzipiell nicht irgendwie intern der große Aufschrei, aber ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, mit dieser Zahl der Staatssekretäre, zumal ja das auch vielleicht bei ÖVP und SPÖ in der Aufteilung insofern anders gestaltet werden hätte können, weil der Staatssekretär sitzt in Ressorts, wo auch bisher nicht immer welche waren, sei es wie sei. Ich glaube, ein Teil der Erklärung, wenn man sich ein bisschen umhört, wie es denn zu dieser Entscheidung kam, ist, dass man offenbar versucht hat, die Zahl der Ministerien zum Staat nicht zu erhöhen. Da hatte Türkis-Grün 2014 Minister und wesentlich weniger Staatssekretäre. Bei drei Parteien gibt es natürlich mehr zu verteilen, mehr Leute irgendwie da irgendwie reinzusetzen. Und da war offenbar der Versuch, da die Zahl der Ministerien nicht zu erhöhen. Und da hat man sich so beholfen, dass man sagt, na gut, dann machen wir halt mehr Staatssekretäre.
Und ein Aspekt, über den ich mit dir noch sprechen wollte, was du in der Presse geschrieben hast, nämlich erstmals wurde im Regierungsabkommen der Sideletter angehängt. Und da steht ganz offen drin, wer welche Posten bekommt. Also es ist quasi ein öffentlich zugänglicher Postenschacher. Und ich meine, einerseits ist es super, weil es so transparent ist, aber gleichzeitig fragt man sich, warum machen die das jetzt?
An sich ist es aber eine gute Sache, muss man ehrlich sagen, weil der Postenschacher ist zwar in dem Fall Postenschacher im Sinne von, es mussten sich mehrere Parteien darauf verständigen, wer welchen Posten kriegt. Das ist halt nur auch auf einer rechtlichen Basis, weil die müssen das tun. Die müssen sie jetzt das nicht so ausmachen, wie sie das gemacht haben, aber die müssen irgendwann die Entscheidung treffen, die Nachbesetzungsentscheidung treffen, weil das in sehr vielen Fällen einfach Entsendungen bzw. Nominierungen, Vorschläge der Bundesregierung sahen. Das heißt, das wäre eigentlich ziemlich gefährlich, das irgendwie schleifen zu lassen und keine Personalentscheidungen zu treffen, weil das ist einfach die Aufgabe einer Bundesregierung in Teilen. Und bisher war das eben so, dass du hast ja gesagt, dass das einfach klassische geheime Sideletter waren, die dann vielleicht irgendwann mal das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, unbestätigterweise, kein offizielles Dokument. Und das ist jetzt anders. Jetzt hat man das also auf ein paar Seiten im Regierungsprogramm hintangehängt und somit schon gleich zu Beginn der Legislaturperiode gesagt, wer wann wo welchen Job besetzen darf, wer der drei Parteien, wenn es denn darum geht, dass die Bundesregierung an so einem Entscheidungsfindungsprozess beteiligt ist. Und da stehen jetzt einige gleich einmal an, unter anderem die Finanzmarktaufsicht, Verfassungsgerichtshof und so weiter und so fort. Wer sich das im Detail anschauen möchte, kann das in der heutigen Ausgabe der Presse oder auf der Homepage machen.
Aber jetzt nur für alle, die nicht politisch sind oder halt nicht in diesem ganzen System so bewandert sind, wieso sagt man überhaupt sehr offen, welche Posten politisch besetzt werden? Also ich meine, da steht ja nur drinnen dann, die SPÖ darf den und den entscheiden, die ÖVP darf den und den entscheiden und dann dürfen einmal die Neos. Bitte, soll nicht einfach die bessere Person zum Zug kommen?
Ja, aber das, glaube ich, das eine, ich will das jetzt wirklich nicht verteidigen, wie man hier zu Jobs kommt, aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, weil natürlich dem Ganzen natürlich auch Hearing-Prozesse und andere Befähigungsgeschichten vorangestellt werden können, beziehungsweise teilweise ja eh rechtlich implementiert sind. Aber sie ist halt rechtlich in vielen Fällen so vorgesehen, dass die Kräfte, die da durch Wahlen an die Macht kamen, ihre politische Legitimation dafür nutzen, dass sie wichtige Funktionen in der Republik besetzen oder zumindest teilhaben an der Besetzung. Und ich finde, je transparenter man das macht, desto besser. Und da ist in dieser Regierungsbildung einmal ein Schritt nach vorne gemacht worden. Das kann man durchaus so festhalten.
Mhm. Gut, ich glaube, wir müssen mal in einer anderen Folge über politisch besetzte Positionen diskutieren. Ich sage danke, Klaus, dass du heute da warst.
Danke dir.
Und bis bald einmal. Ja, und das war's für heute. Und wer für welche Posten in dem Sideletter eben vorgesehen ist, das können Sie in dem Presseartikel unter den Shownotes nachlesen. Ich verlinke Ihnen den Text. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.